Herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast. Ich bin Julia Schleid, ich bin die Leaderin für emotionale Freiheit und energetisches Aufblühen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du deine Essenz wieder spüren kannst, wie du wieder in den Flow kommst, deine Passion lebst und deine volle Power entfaltest und somit deine Vision voller Leichtigkeit Wirklichkeit werden lässt. Schluss mit Unsicherheit, Ausreden, Kampf und Perfektionismus. Hier bekommst du die wirkungsvollsten Tools, tiefe Erkenntnisse und meine persönlichen Erfahrungen. Radikal ehrlich, wissenschaftlich fundiert und spirituell angehaucht. Was du bei mir nicht findest, oberflächliche Tipps, esoterisches Blabla und leere Versprechungen. Denn die Kombination aus Emotion, Energie und Tatendrang sind der Schlüssel für authentische Freude, grenzenlose Fülle und Freiheit auf allen Ebenen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatendrang-Podcast. In der heutigen Folge habe ich die liebe Jenna zu Gast und wir sprechen über das Thema berufliche Erfüllung. Das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft doch sehr kritisch begutachtet wird, wo wir erstmal Zweifel haben, kann Arbeit überhaupt erfüllend sein und Spaß machen? Und sie sagt ja und sie teilt vor allem auch einen Weg, wie. Und ja, es ist ein total spannendes Gespräch und ich glaube, du kannst ganz viel auch für dich mitnehmen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Gespräch. Liebe Jenna, ich freue mich total, dass du im Tatendrang-Podcast dabei bist. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Wer bist du und wie nutzt du deinen Tatendrang?
Oh, wie nutzt mein Tatendrang mich? Also ich bin Jenna van Houten, ich bin Psychologin und ich liebe es zu arbeiten. Darf man das so sagen? Ja, ich glaube, das sagen wir mal so. Ich begleite Menschen dabei, einen Job zu finden, der genau zu ihnen passt und in ihrer Arbeit wirklich aufgehen zu können, ohne sich verbiegen zu müssen, ohne sich aufspielen zu müssen, sondern wirklich, wie es zu den eigenen Zielen, zu den eigenen Werten, zur eigenen Persönlichkeit und den eigenen Stärken passt. Und ja, wir hatten es ja gerade ganz kurz schon davon, dass Arbeit eben Spaß machen darf und auch vielleicht zu einem gewissen Grad muss. Aber na, können wir ja mal noch reinschauen gleich. Wie nutze ich meinen Tatendrang? Vielleicht hat es auch mit meinem Verständnis von Arbeit zu tun. So, wenn ich Ziele habe, wenn ich Dinge habe, wo ich denke, die würde ich gerne machen, dann frage ich mich halt immer auch, warum möchte ich das eigentlich? So, was daran reizt mich eigentlich? Und dann kommt der Tatendrang irgendwie per sofort. Dann ist auch die Motivation da, dann komme ich in den Flow und ja, dann macht Spaß. Und das ist ja der Witz, dann wird es auch richtig gut, wenn man es aus so einem Tatendrang heraus auch tut und nicht nur aus einem, oh Gottes Willen, ich muss ja noch in meine To-Do-Liste, wie lange ist sie eigentlich, was wir natürlich alle auch kennen. Aber in solchen Momenten nutze ich dann meinen Tatendrang oder höre mal wieder in meinen Tatendrang rein, so was aktiviert eigentlich in mir diesen Flow, diese intrinsische Motivation auch.
Und dann lass uns mal reingucken, wie ist es denn bei dir so gewesen? Hattest du auch mal eine Zeit, wo dir der Job nicht so gut gepasst hat oder wo du einfach gemerkt hast, du hattest nicht so diese intrinsische Motivation?
Oh ja, ich bin ja mit 1,0 Abitur, summa cum laude in Psychologie, an einer renommierten Universität, habe in Heidelberg und Budapest studiert. Ich bin mit großen Träumen, großen Zielen in die Arbeitswelt gestartet und dachte so, mir steht die Welt offen, jetzt kann es losgehen. Und 2,5 Jahre später sehe ich mich, Karlsruhe, Bürogebäude, 8. Stock, kratziger Teppich, so wirklich diese Bürogebäude, wie wir sie uns so vorstellen. Und ich sitze an meinem Rechner, starr so auf den Monitor. Hinter meinem Monitor, super Aussicht über die Stadt. Aber ich starr meinen Monitor an und denke so, boah ey, aber für mich sehe ich hier keine Aussicht. Und ich gucke mich um im Zimmer zusammen mit anderen. Denke, ja, aber denen geht es ja irgendwie genauso. Aber hier sehe ich mich nicht bis zur Rente. Aber vielleicht ist das ja auch irgendwie normal. Vielleicht ist Arbeit halt so. Vielleicht war ich einfach naiv. Und dann habe ich das gemacht, was ganz viele, glaube ich, in dem Moment erstmal machen. Erstmal weitermachen. So gucken, ob es wirklich so schlimm ist. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen mehr anstrenge. Und das habe ich auch, ne, ich bin schnell vorangekommen. Schneller auch, als ich gedacht hätte, als Quereinsteigerin, dann später in Teilzeit, in Kombination mit den Kindern, als ich gedacht hätte, dass das möglich wäre. Aber ich bin halt nicht angekommen. Also dieses, wo ich dachte, da kommt man dann irgendwann an und dann ist man erfüllt in dem, was man tut und dann freut man sich morgens auf die Arbeit und abends denkt man so, cool, was ich heute geschafft habe, ich habe irgendwie was für mich Sinnvolles getan. Dieses Gefühl hat sich halt irgendwie immer seltener eingestellt, sondern stattdessen habe ich eigentlich gemerkt, wie ich morgens, wir hatten flexible Arbeitszeiten, eher geguckt habe, naja, vielleicht doch noch nicht jetzt gleich, sofort, vielleicht ein bisschen später, wie ich immer öfter auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, boah, irgendwie fühlt sich so schwer an, anstrengend an und es war noch nicht massiv, also wie man vielleicht, ne, manchmal dann denkt, ja, so schlimm ist es ja nicht. Das war nicht wirklich schlimm, schlimm, aber irgendwie hat dieses Feuer, von dem ich wusste, dass ich das eigentlich habe, das war nicht mehr da. Und ich habe mich dann halt gefragt, naja, woran liegt das eigentlich? Und habe dann so einen Kollegen im Ohr, der mir dann gesagt hat, ach Jenna, woanders ist das Gras auch nicht grüner. Und dann dachte ich, ja, okay, dann ist das vielleicht halt einfach Arbeit, dann gehört es dazu. Ich weiß eh nicht so richtig, was für mich besser ist. Und dann bin ich erstmal da geblieben. Und mir hat sich dann tatsächlich ein interner Wechsel angeboten. Der wurde mir ja fast aufgedrängt. Ein Kollege, der mich angesprochen hat. Und dann dachte ich, na gut, was habe ich zu verlieren? Spreche ich halt mal mit dem. Ist so schlimm, ist es ja zwar hier nicht, aber wer weiß. Und ich habe mir so schwer getan, mit dieser Entscheidung zu wechseln, obwohl es ja nicht richtig geil war, wo ich war für mich. Aber ich dachte, naja, jetzt bin ich ja hier auch gut vorangekommen und mein Team ist ja eigentlich auch ganz nett. So schlimm ist es ja nicht. Obwohl ich gemerkt habe, das andere würde mich ein bisschen mehr reizen. Aber ich wusste ja auch nicht zu 100%, ist das wirklich besser für mich? Wird es dann wirklich gut passen? Und ich habe schlaflose Nächte hin und her wälzen, bis ich mich dann durchgerungen hatte, so 51 zu 49%, naja, mein Gott, dann nehme ich die Stelle halt an. Und im Nachhinein bin ich heilfroh, dass ich das damals gemacht habe und verstehe erst so im Rückblick zum einen, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht, sondern im Gegenteil, dass wir wahrscheinlich weit über 2/3, 3/4 der Arbeitnehmer haben, die sich immer wieder mit solchen Fragen beschäftigen, die genau dieses Hin und Her in sich kennen und warum das eigentlich mir damals so schwer gefallen ist, weil mir halt dieser Kompass gefehlt hat. So dieses, woran mache ich denn jetzt eigentlich fest, warum das gerade nicht perfekt passt? Und was genau dann woanders anders sein müsste, dass ich dann auch wüsste, na, wenn ich jetzt was verändere, also lohnt es sich innerhalb von meinem Job noch was zu verändern, wenn ich jetzt woanders hingehe, was genau eigentlich anders sein müsste, damit ich sicher sein kann, dass es auch besser ist. All diese Punkte. Und das ist, habe ich dann aber jetzt so über die letzten 10 Jahre in der Begleitung von anderen Menschen und im Rückblick meines eigenen Wegs verstanden, auf was es eigentlich ankommt und denke mir, eigentlich ist es so einfach, aber wir lernen es halt in der Schule nicht. Ja, ich kenne das.
Magst du mal ein bisschen reingehen, bevor wir gleich gucken, worauf es denn eigentlich ankommt, was du schon so schön geteasert hast? Was passiert denn psychologisch und auch mental und mit unserer Gesundheit und all unsere Lebensbereiche eigentlich, wenn wir in einem Umfeld arbeiten, das uns eigentlich nicht mehr gut tut oder nicht unseren Werten entspricht und vielleicht auch unseren Stärken irgendwie konträr entgegenarbeitet?
Ja, das ist eine tolle Frage. Also zum einen, wenn wir merken, das passt irgendwie nicht richtig oder bei manchen ist es auch eher so ein Gefühl von, ich merke, da ist noch mehr in mir. Da steckt doch eigentlich noch mehr in mir, als ich aktuell in meinem Job irgendwie einbringen kann oder ich hätte mir irgendwie mehr vorgestellt. Mehr Freude, mehr Erfüllung, mehr Erfolg, mehr Wertschätzung, mehr, egal, Leichtigkeit in dem, was ich hier tue. Und ich erlebe das aber im Außen nicht. Also ich sehe in den Rückmeldungen von anderen oder auch in meinen eigenen Arbeitsergebnissen nicht, dass ich das tatsächlich auf die Straße bringen kann. Dann fangen wir an, uns selbst zu hinterfragen. So, hey, vielleicht liegt es ja an mir. Vielleicht habe ich das Potenzial gar nicht. Vielleicht ist es auch, ne, jetzt, wenn wir uns so umgucken, wir haben es ja gerade davon gehabt, der Großteil der Menschen ist in seinem Job unzufrieden. Na, vielleicht ist es auch normal und geht auch eh gar nicht anders. So, was sollte ich jetzt so eine verrückt besondere Blume sein, dass es genau bei mir jetzt aber besser ist? Und dann sind wir in diesen Selbstzweifeln drin. Und ich habe mal hier, der auch das Vorwort von meinem Buch geschrieben hat, Professor Dr. Klaas Lahmann, Leiter der Arbeitspsychosomatik an der Uniklinik Freiburg. Schönes Wort, steht dafür, wann macht Arbeit krank? Auch ein Buch geschrieben, wann die Arbeit glücklich macht und wann man darüber nachdenken sollte, zu kündigen. Und ihn habe ich gefragt, musste ich natürlich fragen, was würdest du denn sagen, wann soll man darüber nachdenken? Und seine Antwort hat mich ehrlich gesagt richtig schockiert. Oder ja, doch, eigentlich wirklich schockiert. Er hat mit einer Trockenheit, wie es nur ein Mediziner, glaube ich, kann, gemeint, naja, als Mediziner sagen wir, nach 3 bis 6 Monaten fängt man an zu chronifizieren. Das heißt, wenn du 3 bis 6 Monate mehr Anstrengung empfindest bei der Arbeit als Vorfreude oder als Stolzerfüllung, also bei dem Gedanken am Sonntagabend mehr denkst, boah, als dass du dich schon drauf freuen kannst. Nach 3 Monaten fangen wir an zu chronifizieren. Was bedeutet das jetzt als Psychologin? Wir fangen an, uns an dieses Umfeld zu gewöhnen, uns anzupassen. Das heißt, wir fangen an, emotional den Stress, diese Unzufriedenheit als normal zu empfinden. Ich meine, hier ganz viele von den Zuhörern, Julia, ihr beschäftigt euch viel mit Emotionen. Emotionen sind ein Hormoncocktail in uns. Das heißt, wir lernen, ach, das ist unser Normal. Und gewöhnen uns dran, wie der Frosch, der im Kochtopf langsam hochgeheizt wird. So. Und unser Körper fängt an, sich dran zu gewöhnen. Wir fangen an, vielleicht Migräne zu entwickeln, Schlafstörungen, Rückenschmerzen. Wir achten nicht mehr so sehr auf unseren Körper, einfach weil wir gar nicht mehr so die Kraft haben, weil der Job so viel Energie kostet. Und wir fangen an, uns an unsere Gedanken zu gewöhnen. Das ist ja normal, weil jetzt kenne ich das ja auch schon seit 3 Monaten. Es war jetzt die ganze Zeit schon so. Bei den allermeisten, mit denen ich spreche, ist es halt nicht seit 3 Monaten, sondern meistens seit mehreren Jahren. Das ist eine Frage, die ich in meinen Workshops ganz oft stelle. So am Anfang so, wie lange denkst du schon drüber nach oder hast du dieses leise Gefühl da, wo ich gerade bin? Das ist vielleicht nicht das richtig Ideale für mich. Und ganz viele, die antworten 10 Jahre, 15 Jahre, eigentlich schon seit dem ersten Tag. Nicht alle, aber viele. Und wir fangen halt an, das für normal zu nehmen. Und das ist auf allen Ebenen, emotional, gedanklich, für unser Selbstvertrauen. Und dann hören wir auf, dran zu glauben, dass es anders sein kann. Und dann bleiben wir natürlich in dem, wo wir sind. Wenn ich nicht glaube, dass es anders sein kann, wenn ich sowieso schon wegen der Erfahrung, die ich gerade hier im Job mache, anfange, immer mehr an mir selber und meinen Kompetenzen zu zweifeln und mein ganzes Umfeld mir vielleicht idealerweise auch noch dazu sagt, boah, also einen sicheren Job würde ich jetzt auch nicht aufgeben. Und was willst du denn eigentlich genau anderes machen? Naja, ich weiß nicht, so ein klarer Plan scheint es ja auch nicht zu sein. Und man muss ja auch mal irgendwie konsequent bleiben. Man kann ja auch nicht das gleich wieder hinwerfen. Und dann bleiben wir halt. Weil wir sind halt evolutionär, psychologisch gesehen, so gestrickt, dass wir erstens Sicherheit bevorzugen, das heißt den Status quo, der fühlt sich psychologisch sicher an und körperlich sicher an. Veränderung erscheint uns immer psychologisch, körperlich in unserem Nervensystem beängstigend und aus unserem Umfeld heraus zu begeben, etwas zu tun, was nicht dem Mainstream entspricht, vermeintlichen Mainstream, ist immer auch beängstigend, weil wenn ich allein vor dem Säbelzahntiger stand, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich das nicht überlebe, als wenn ich irgendwie meine ganze Gang dabei habe. Deswegen fällt es uns auch da so schwer, uns gegen das zu stellen, was wir glauben, was so der Mainstream denkt. Und ich glaube, das können ganz viele. Mein Sohn hat das lustigerweise mal so beim Abendessen gemeint und meinte dann, ja, Mama, das ist doch klar. Wenn man dann falsch liegt und man hat sich aber bewusst so entschieden, dann können die anderen ja sagen, ja, siehst, da haben wir ja gewusst. Und das weiß man halt unbewusst, ne? Dass man ganz anders in diese Eigenverantwortung gehen muss, wenn ich mich für Schema Du statt Schema F entscheide, so, um es in meinen Worten zu sagen.
Ja, ich erinnere mich auch zurück. Bei mir gab es auch mal so einen Moment. Das war für mich auch so ein Wake-up-Call. Es war der 1. Januar und das Erste, was ich damals gemacht habe, ist jetzt schon ein paar Jahre her, es müsste so 17 auf 18 gewesen sein. Ich habe auf mein Handy geschaut, bin auf Social Media und ich habe zu dem Zeitpunkt einer Person online gefolgt, die im Oktober Brustkrebs bei sich entdeckt hat. Und dann der 1.1. war der erste Post, hat ihre Familie abgesetzt, ein schwarz-weißes Bild, dass sie verstorben ist. Und das ist ein Moment gewesen, der mich total aufgeweckt hat, weil mir aufgefallen ist, dass ich in dieser Zeit jeden Morgen mit dem Gedanken aufgestanden bin, irgendwie wäre ich lieber krank, als zur Arbeit zu gehen. Irgendwie würde ich irgendeinen Grund gerne haben, um nicht zur Arbeit zu gehen. Und dann ist mir in diesem Moment, Gott sei Dank, aufgefallen, was das mit mir macht. Und dass da gerade ein anderer Mensch von der Erde gegangen ist, die eine absolute Leidenschaft und Liebe fürs Leben hatte, und ich aber gerade durch die Welt gehe und sage, ich wäre gern lieber krank, als den Alltag so zu leben. Und das hat mich aufgeweckt, weil das auch eine Zeit für mich war. Ich wusste, ich bin noch ein halbes Jahr etwa bei der Firma im Rahmen von einem MBA-Programm. Und dann war klar, dann kann ich mich entscheiden, möchte ich dort bleiben, möchte ich auch in der Abteilung bleiben oder möchte ich nochmal wechseln. Und das ist dann ja auch immer so ein Thema, ne, wenn das dann das bestbezahlte Angebot ist, was da auf dem Tisch liegt. Entscheidet man sich gegen das Geld, nachdem man schon eine mittlere fünfstellige Summe in diesen MBA gesteckt hat, ne? Also das darf man auch immer noch mal einchecken. Was werte ich gerade in meinem Leben einfach höher und wie treffe ich meine Entscheidung? Und dieser Moment war für mich extrem wichtig, in dem Moment klar zu sein, egal was die mir auf den Tisch legen, ich kann da nicht bleiben, weil es macht mich krank. Diese Umgebung, dieser Job macht mich krank. Und nicht, weil das eine Mobbing-Umgebung war oder sonst irgendwas Toxisches. Das war ein super Team. Das war ein super Job. Aber es hat einfach nicht mir mit meinen Werten, Leidenschaften, Interessen und so weiter entsprochen. Und ich glaube, solche Momente, das haben viele Menschen, aber unbewusst ist man dann so in seinem Trott und macht halt irgendwie weiter. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass dieser Moment mich so wachgerüttelt hat und mir eine Ausrichtung gegeben hat für die weiteren Jahre, die danach kamen. Ja.
Das ist, also ich habe wirklich Gänsehaut am ganzen Körper gehabt, dass du das jetzt gerade erzählt hast, weil eben es geht so vielen so und dann gehen wir im Alltagstrott oder dann gehen wir wieder in den Alltagstrott, dann hören wir das zwar in uns und dann gehen wir aber da wieder drüber, weil wir in unserer Gesellschaft gar nicht wirklich einen Raum dafür haben, darüber zu sprechen. Ich habe mal mit einer guten Kollegin gesprochen, die auch im Burnout war. Und zwar massiver Burnout, also wirklich mit Depression, mit komplettem Programm. Und das ist kein Spaß, wenn man sagen kann, yes, ich habe Burnout, check, habe ich auch noch geschafft. Nee. Und dann habe ich sie gefragt, so im Rückblick, was hättest du gebraucht, was hättest du hören müssen, um früher zu erkennen, dass du da nicht bleiben musst und dass du da nicht bleiben kannst. Und dann meinte sie, weißt du, Jenna, ich habe mit anderen gesprochen. Ich habe ihnen erzählt, wie es mir auf der Arbeit geht. Und ich habe ihnen gesagt, mir geht's nicht gut. Und ich habe so oft gehört, stell dich nicht so an, das ist halt Arbeit, da musst du durch. Und sie fragt sich einfach, wie viele Jahre hat sie es noch durchgezogen, nur weil das Umfeld ihr das immer so widergespiegelt hat. Und sie hätte so gern jemanden gehabt, der ihr gesagt hat, hey, nimm das ernst, das geht auch anders. Und das finde ich richtig krass, weil ich erlebe natürlich ganz viele, die nicht die Stimme so laut hören wie du, ich wäre lieber krank, sondern die die Stimme unbewusst haben. Und der Körper macht uns irgendwann krank, damit wir aus dem Job rausgehen. Damit die Krankheit uns sozusagen erstmal aus dem Job rausnimmt. Ne, Burnout, da ist man auch nicht mal 2 Tage weg, da ist man ein bisschen länger weg. Und dann fängt man an zu fragen, ach so, wenn ich jetzt aber wieder anfange zu arbeiten, dann wird ja der Burnout nicht weg. Also, ne, das hat ja was mit dem System zu tun, wo ich dann wieder hingehe. Also darf ich auch daran was verändern? Und dann kommen Menschen und sagen, okay, lass uns bitte gucken, was genau brauche ich denn anders? Weil es hat nichts mit Schwäche zu tun. Ich denke mir, es guckt gerade auf so eine vertrocknete Pflanze bei mir auf dem Fensterbrett. So, wenn ich mir so eine vertrocknete Pflanze angucke, dann würde ich ja niemals sagen, boah, die Pflanze, ey, echt ein Sensibelchen. Hat die nicht genügend Durchhaltevermögen, sich hier mal durchzubeißen? Sondern ich würde als erstes fragen, habe ich die genügend gegossen? Ist es der vielleicht zu heiß hier? Hat die noch genug Erde? Also ich würde immer gucken, stimmen die Rahmenbedingungen für diese Pflanze? Aber mit uns selbst sind wir so hart und auch gegenseitig oft so hart miteinander, statt mal hinzugucken, weil es gibt so unterschiedliche Pflanzen. Es gibt Pflanzen, die können im Sumpf leben, es gibt Pflanzen, die können in der Wüste leben. Ich glaube nicht, dass die sehr gern den Platz tauschen würden. Why not für uns, ne? Warum nicht für uns auch? Dass wir das auch mit hingucken, so, okay, was ist für mich eigentlich? Was macht mir denn Freude? Was lässt mich aufblühen? Und was lässt mich vertrocknen? Das ist für jeden was anderes.
Du hast jetzt schon ein paar Punkte gesagt, ne? Was lässt dich aufblühen? Was macht dir Freude? Woran würdest du denn sagen, erkennt man, dass man am richtigen Platz ist? Und woran erkennt man auch, dass, wenn mal was nicht so läuft, dass das vielleicht eher eine Phase ist und nicht das Umfeld, der Job, das Grundsätzliche, was da so reinspielt?
Ja, das sind sehr gute Fragen. Also genau, dass es eine Phase ist. Und nicht dauerhaft. Also ich glaube tatsächlich, ich würde über dieses Dauerhafte gucken. Weil natürlich, wenn ein Livegang ein besonders intensives Projekt ist, da kann immer mal was sein, das für eine bestimmte Zeit es gerade sehr intensiv ist. Aber wenn du halt merkst, das ist jetzt über Monate und wir hatten es ja schon, über mehr als 3 Monate, mehr oder weniger dauerhaft, dann gilt es, was zu verändern. Das heißt nicht zwingend, ich muss sofort kündigen. Aber wenigstens innerhalb von meinem Job gucken, was kann ich hier verändern? Was genau ist es eigentlich, was mich herausfordert? Und wie kann ich das ändern? Weil es ist ja meistens auch nicht jeden Tag gleich oder auch nicht bei jeder Aufgabe gleich, sondern es betrifft bestimmte Tage mehr und bestimmte Tage weniger. Also was unterscheidet die beiden Tage denn voneinander? An welchen Tagen gehe ich ja doch gerne zur Arbeit oder schaue nicht so oft auf die Uhr, sondern bin so ein bisschen im Flow oder dieses Gefühl am Feierabend zu sagen, so, boah, heute habe ich was Cooles geschafft. Manche haben das Gefühl nicht, weil sie vergessen, dass sie heute Cooles geschafft haben. So zack, irgendwie weiter geht's. Und dann dürfen wir uns daran erinnern. Aber wenn du so auf die Sachen guckst, die du gemacht hast, und dann sagst, boah, nee, das sind Sachen, in denen sehe ich einen Sinn, die machen mir irgendwie Spaß. Ja, Arbeit ist manchmal anstrengend. Eine Kollegin von mir, die hat ein schönes Wort dafür. Die hat geforscht zum Thema Burnout, Christina Gauthier. Und sie nennt das joyfully exhausted. Also wenn man nach der Arbeit zwar müde ist, aber so glücklich und erfüllt. Und diese Kombination, also da mal hinzugucken und zu sagen, hey, wie geht's mir eigentlich, wenn ich an Arbeit denke? Und besonders kritisch wird's halt, wenn mir Arbeit schon die Energie raubt, bevor ich überhaupt arbeite. Oder wenn eine 2 Wochen Urlaub gar nicht ausreichen, dass ich wirklich wieder entspannt bin. Und dann kommen wir in die Arbeit zurück. Ganz viele kündigen direkt nach der Arbeit, nach dem Urlaub, weil sie dann plötzlich feststellen, ne, dann ist das Nervensystem wieder kalibriert. Und dann merken wir plötzlich so krass, das ist doch nicht normal, wie ich mich hier fühle. Vielleicht darf ich doch was ändern. Dann sind wir aber wieder zu lange drin und dann sind wir wieder wie im Parfümladen. Wenn man zu lange drin ist, riecht man es nicht mehr.
Ah, spannend. Und wie würdest du heute sagen, wie fühlst du dich im Job?
Ich habe jetzt natürlich einen Job für mich gewählt, der sehr dynamisch ist, was ich persönlich an meiner Arbeit auch sehr liebe. Klar, das fordert mich manchmal auch heraus, aber ich persönlich liebe auch Herausforderungen und sonst würde es mir sehr zu langweilig werden. Ich mag genau das an meiner Arbeit, so die Abwechslung, die ich habe, das viele, was ich selbst bestimmen kann. Selbstständigkeit oder Unternehmertum ist ja auch nicht für jeden was. Für mich trifft es genau meine Zone of Genius, die Dinge, die mir Energie geben, die mich aufblühen lassen. Ich liebe das, dass ich heute noch nicht weiß, was in 4 Monaten alles ist, sondern dass ich das noch selbst mitgestalten kann und dass ich mit dem, was ich tue, Menschen wirklich weiterhelfen kann. Also, das ist was, ich habe ja lange in der IT gearbeitet als Datenanalystin und da habe ich zwar auch Herausforderungen und Probleme lösen und so hatte ich auch, aber auf einer anderen Ebene, so diese wirkliche Nähe zum Menschen, diese Komplexität, auch ich liebe das, dass Probleme nicht einfach sind, sondern dass es so viele verschiedene Perspektiven da drauf gibt und dann gemeinsam zu gucken, so was ist jetzt der individuelle Weg für einen, der wirklich zu demjenigen passt, der da gerade vor mir sitzt, weil die sind ja alle unterschiedlich. Wir sagen manchmal, also ich mache auch viel Gruppencoaching-Calls und dann sagen wir manchmal meine Kunden, boah, Jenna, wo kommt das jetzt plötzlich, dieser Impuls her? Damit hätte ich nicht gerechnet. Sag ich, naja, es ist halt jedes Mal sitzt mir jemand anders gegenüber und alle sind unterschiedlich. Und das finde ich an meiner Arbeit, das liebe ich an meiner Arbeit. Aber ja, manchmal fordert mich meine Arbeit auch heraus. Und gibt mir neue, ne, und dann sind wir ja hier bei emotionalem Leadership und die eigenen Emotionen zu regulieren. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großes Lernfeld in den letzten Jahren auch in meiner Arbeit gewesen, weil geht ja dann nicht darum, kann ich das oder kann ich das nicht, sondern was brauche ich dafür, damit es zu mir passt? Weil das Dynamische brauche ich schon, aber manchmal fordert es mich emotional auch heraus. Und dann darf ich lernen zu gucken, wie gehe ich gut mit mir um, wie gehe ich mit Herausforderungen, mit Stress um, dass ich nicht gegen mich arbeite, sondern dass ich mit mir arbeite. So wie du so vorhin so schön gefragt hast, ne? Was mache ich mit meinem Tatendrang? Und für viele ist Tatendrang, glaube ich, auch so ein Getriebensein. Und das war es für mich auch ganz lange. So ein mich durchpeitschen fast schon. Und zu lernen, dass das zusammengehen darf. Dass ich mit meinem eigenen Flow, mit meiner Energie und nicht gegen mich arbeiten kann. Und zwar mit allen Stärken und Schwächen, die ich ja mitbringe, mit meiner wundervollen Persönlichkeit, so wie jeder andere ja auch. Aber dann zu lernen, so wer bin ich eigentlich, was kann ich gut, was brauche ich, um gut arbeiten zu können. Und das kann ich mir halt hier jeden Tag ja neu gestalten. Nicht jeden Tag neu, aber immer ein bisschen doch. Und das liebe ich an meiner Arbeit.
Was ist denn das Rezept, um den passenden Job für sich zu finden? Gerade auch für Leute, die vielleicht in einem Anstellungsverhältnis sind. Aber wir können auch gerne mal so ein bisschen in Richtung Business gucken. Da hat man ja auch allerlei Stellschrauben, wie man Dinge gestalten kann. Und viele nutzen ja auch das nicht in der Selbstständigkeit, sondern bauen sich da eigentlich auch wieder ein emotionales Zuhause, in dem sie genauso leiden, wie sie es eben bisher gewohnt sind, anstatt die Gestaltungsräume zu nutzen. Aber was braucht es denn? In welche Richtung darf ich denn da schauen?
Also braucht als erstes Klarheit. Klarheit darüber, wie bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Und zwar, was will ich eigentlich? Nicht, was irgendjemand anders glücklich machen würde, was Onkel Hans denkt, was man im Leben mal erreicht haben sollte, sondern wirklich, was will ich eigentlich? Und das ist ja schon mal meistens die größte Herausforderung, überhaupt rauszufinden, was ist wirklich mein Ziel und wo glaube ich, dass man das halt braucht oder haben sollte. Ist aber eine total schöne Frage, sich anzufangen, damit auseinanderzusetzen. Und dann Klarheit über einen selbst. So, wer bin ich eigentlich? Was kann ich gut? So, von meiner Persönlichkeit, von meinen Werten, von meinen eigenen Stärken. Und die sind für mich das Rezept. Also, wenn ich vom Kompass spreche, dann sind es die Ziele, Werte, Persönlichkeit und Stärken. Das sind die vier Aspekte, die wir brauchen, wenn ich mich nach denen richte. Und die für mich klar habe und mich dann immer wieder nach denen richte, dann ist egal, an welche Weggabelung im Leben ich komme. Ich kann immer entscheiden, wenn es zu meinen Zielen, zu meinen Werten, zu meiner Persönlichkeit und meinen Stärken passt, treffe ich eine gute Entscheidung damit. Wenn ich immer Richtung Süden laufe, wird es immer wärmer werden. Wenn ich es gerne warm mag, ist es wunderbar. Ich muss nicht jeden Weg und jede Weggabelung kennen. Es braucht aber auch Herz, Herz für mich selbst, Selbstbewusstsein oder Selbstliebe, welches Wort auch immer für einen selber da einen passenden Zugang bietet. Aber das zu sehen, ich bin gut genauso wie ich bin. Ich muss nicht anders sein. Ich bin genug so wie ich bin. Auch wenn ich vielleicht chaotisch bin oder lauter als manch anderer mich gerne haben möchte oder leiser als manch anderer mich gerne haben möchte oder zu sensibel oder zu ist immer ein super Wegweiser für, guck mal hin, was die Stärke darin ist. So nein, ich bin richtig genauso wie ich bin. Weil dann kann ich gucken, wo kann ich das, wie ich bin, eigentlich nutzen. Weil es ist ja jede Eigenschaft per se weder gut noch schlecht. Jede Eigenschaft. Und jetzt beschäftige ich mich ja schon sehr lange damit, wie Menschen so sind und worin Menschen sich so unterscheiden. Und mir ist noch keine Eigenschaft untergekommen, die nur positiv oder nur negativ ist. Sondern jede Eigenschaft ist in bestimmten Situationen hilfreich und in anderen nicht. Wenn jemand sehr empathisch ist, total cool, wenn er sich in jemand anders reinfühlen kann. Und was sagen ganz viele sehr empathische Menschen? Mega anstrengend, wenn so viele negative Energien im Raum sind. Dann würde ich mir manchmal wünschen, mich besser abgrenzen zu können, zum Beispiel. So, es ist nie alles nur positiv, es ist aber auch nie alles nur negativ, sondern in jeder Eigenschaft steckt eine Stärke, eine Schwäche und ein Bedürfnis. Also wenn ich hingucke, wo nämlich eine Stärke in mir war oder auch eine Schwäche, kann ich immer gucken, was ist die andere Seite davon und was ist das Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis gibt mir eigentlich mein Rezept, weil das sagt mir ja, das ist eine Zutat, die ich in meinem Alltag brauche. Also zum Beispiel jemand, der gerne redet, der gut reden kann, der braucht auch reden zu können in seinem Alltag. Den schließen wir nicht im Keller ein mit dem Computer. Außer der hat ein Podcast-Mikrofon oder eine. Nein, aber das ist eine Zutat, die wir im Alltag brauchen. Dann kann ich gucken, okay, wie viel Zeit meines Alltags habe ich eigentlich? Wo ist diese Zutat denn mit drin? Ist es auch in dem Ausmaß, wie ich es brauche? Ja, wenn wir Salz in der Suppe brauchen, ist gut. Zu viel Salz schmeckt dann schon wieder nicht mehr. Und manchmal sind es kleine Zutaten, die zu viel oder zu wenig drin sind in unserem aktuellen Arbeitsalltag. Und dann ist es egal, ob ich angestellt bin, ob ich selbstständig bin. Das sind Fragen, die ich mir immer stellen kann. Zu gucken, welche Zutaten brauche ich eigentlich in meinem Alltag und kommen die auf ihre Kosten? Also wenn ich Freiraum brauche, habe ich den Freiraum, den ich brauche. Wo kann ich mir Freiräume schaffen, dass ich wieder mehr in meine kreative Art vielleicht reinkommen kann? Wo brauche ich vielleicht aber auch mehr Strukturen? Wo fehlen mir gerade Strukturen? Oder wenn wir die verschiedenen Tage angucken, der eine Tag, der gut liegt, der mir viel Energie gibt, den Tag, der mir wenig Energie gibt oder Energie eher raubt. Woran liegt es eigentlich? Meistens nicht am Thema, sondern meistens an den Strukturen, an den Prozessen, an der Kultur. Da liegt meistens irgendwas, wo wir sagen, das raubt mir halt Energie. Ich habe schon so viele begleitet, die sind nachher im gleichen Job, aber so scheinbar gleiche Stellenanzeige, aber haben innerhalb von ihrem Arbeitsalltag ganz viel verändert. Oder auch als ich damals intern gewechselt bin, war für mich wie Tag und Nacht, war komplett anders. Die Stellenanzeige war im Prinzip gleich. Ich habe immer noch Daten analysiert. Aber die Kultur im Unternehmen und damit die Entscheidungskultur, die Länge der Projekte, das war anders. Die Werte waren ein bisschen anders in dem Bereich. Habe vom Daten-BI-Bereich sozusagen in Sales gewechselt. So, kann man sich vorstellen, da ist ein bisschen eine andere Kultur. Ist aber noch das gleiche Thema. Eigentlich so. Und da können wir immer hingucken. Und als Selbstständige umso mehr. Weil wir eigentlich ja alle Möglichkeiten haben. Weil es gibt ja kein Schema F. Es gibt kein Schema F, nachdem wir erfolgreich selbstständig sind, sondern wir haben ja alle unterschiedliche Businesses. Und das ist auch die Herausforderung, dass wir es uns ja so bauen können, wie wir es haben wollen. Da müssen wir ja wissen, wie wir es haben wollen. Und gleichzeitig dran glauben dürfen, dass es auf die Art, wie es mir gut tut, auch erfolgreich werden kann. Und ganz oft haben wir ja noch im Kopf so einen Glaubenssatz von, je anstrengender es ist, desto besser wird's. Weil es in der Schule halt so war, vermeintlich. Je mehr ich lerne, je mehr ich mich durchbeiße, je anstrengender die Arbeit ist, desto mehr habe ich geleistet. Und daran dürfen wir dann was ändern. Wirklich zu ändern. Und da sehe ich auch, das ist für mich ein ganz starker Antreiber. Deutlich zu machen, nee, es ist nicht wie in der Physik, Leistung wird irgendwie mehr, je mehr anstrengender sie war, sondern eigentlich sogar je leichter uns die Dinge fallen. Weil wenn ich als empathischer Mensch in einem Job bin, in dem dieses Einfühlungsvermögen wertvoll ist, kostet mich das ja nicht so viel Energie, sondern es gibt mir Energie. Energie kostet es mich, wenn ich in der Schwäche unterwegs sein muss, in der Abgrenzung. Und wenn du das einmal verstanden hast, so weißt, wie du tickst, und wo du auf welcher Seite bist, dann hast du dein Rezept, wie viel wovon brauche ich eigentlich und wie stelle ich mir das jetzt in meinem Job zusammen.
Ja, ich finde es auch so spannend, dass das ja noch ein weiterer Schritt ganz oft ist. Und das ist so die Erzählung auch von einer Kollegin, die ich hier kürzlich gehört habe, dass sie meinte, irgendwann hat mir ganz stolz erzählt, sie hat mit jemand zusammen gegründet und hat es endlich geschafft, sich daraus zu lösen und jeder geht seinen eigenen Weg. Und dann meinte sie, irgendwann, Julia, konnte ich mich nicht mehr mit dir treffen, weil ich es nicht ertragen habe, wie viel Freiheit du hast, indem du dein Business alleine lebst, indem du dein Business alleine gestaltest, alles selbst entscheiden kannst, weil ich mir das gar nicht erlaubt habe. Ich habe das gesehen, dass es das gibt. Ich habe gesehen, dass es möglich ist. Aber ich habe es mir auch da wieder unbewusst nicht erlaubt, mich anders zu entscheiden, mich von einer Person zu lösen, in der Form, wie es eben im Business ist und nur das auch zu verändern. Und ich glaube, ganz oft ist es ja so, dass wir auch auf eine gewisse Art und Weise geprägt wurden. Was ist gut, was ist schlecht, was ist angebracht, was ist erwünscht, auch in sozialen Kontexten und was nicht. Und sich aus solchen Dynamiken auch zu lösen, ist ja dann auch oftmals diese, ne, emotionale Verarbeitung, wo wir auch, ne, da so eine Gemeinsamkeit haben, zu sagen, ich erlaube mir das und ich darf das. Wie wir eingangs auch reingestiegen sind, ich darf einen Job haben, der mir Freude macht und ich darf mir ein Umfeld schaffen, das mich nährt.
Das ist nämlich nicht, also in mein Buch steige ich ein damit, dass wir nur 9% der Menschen haben in Deutschland, die sich wirklich emotional verbunden mit ihrer Arbeit fühlen. So, und jetzt könnten wir ja hergehen und sagen, naja, okay, vielleicht gibt es nur 9% der Jobs, bei denen das möglich ist. Na, wenn man halt so sein Hobby zum Beruf macht und dann empfindet man das. Jetzt arbeite ich auch mit Musikern zusammen. Das muss nicht sein, dass man das dann komplett sagt, oh, da stehe ich voll. Muss nicht sein. Das fühlt sich auch manchmal ganz schön anstrengend an und dann gerade nicht mehr wie Freude. Es ist auch nicht so, dass nur 9% der Menschen die totalen Überflieger sind und deswegen einen Job aussuchen können, in dem sie total aufgehen können. Sondern das Problem ist, dass wir in Jobs arbeiten, die nicht zu unserer Persönlichkeit passen. Und dass wir nicht gelernt haben, wie wir das eigentlich, genau das, was ich über den Kompass vorhin erzählt, wir wissen weder, was unser eigener Kompass ist, dass unser eigener Kompass anders funktioniert als der von meinem Partner, von meinen Kollegen, von meinem Chef, von meiner besten Freundin, von meinen Eltern, sondern wir bekommen ja Tipps die ganze Zeit aus deren Kompass. Ja, das ist ja schön, wenn die der Meinung sind, ich sollte mal am Strand bei 40 Grad liegen, wenn ich da was selber, ne, bei Urlaub wissen wir das, deswegen nehme ich gerne dieses Beispiel, wenn ich selber aber lieber in den Bergen bin. Und es ist mit dem Job genauso. Da dürfen wir hingucken. Es gibt so viele Arten von Jobs. Und es gibt für jeden den passenden Job. Manchmal dürften einfach zwei Leute miteinander tauschen. Oder sich innerhalb von ihrem Job viel bewusster hingucken, wie möchte ich das eigentlich haben? Wie passt das besser zu mir? Und wenn ich dann höre, ja, wir müssen alle mehr arbeiten. Nee. Darum geht es nicht, weil ich glaube, wir alle kennen das, dass du manchmal in 2 Stunden mehr geschafft kriegst als an einem anderen Tag in 8 Stunden. So, woran liegt das? Weil du in der Aufgabe voll aufgehen kannst. So, und was würde passieren, wenn wir mal so gesamtwirtschaftlich oder unternehmerisch da dran gucken? Was würde passieren? Wir teilen uns die Arbeiten gesellschaftlich so auf, dass jeder in Aufgaben arbeiten kann, in denen er voll aufgehen kann. Dann müssten wir nicht mehr arbeiten. Wir wären aber auch viel produktiver, hätten weniger Krankheitstage, weniger Fluktuation. Egal, wo ich hinkomme, wären Leute, die das, was sie tun, gerne tun. Ja, hallo, wenn ich beim Finanzamt anrufe und die macht das gerne, die da am Telefon ist. Das wäre doch ein Traum. Also dann wird es mir gleich leichter fallen. Das ist auch Teil meiner Aufgabe. Und das ist, was ich mir wünsche, dass wir das unseren Kindern so vorleben, dass wir das aber auch für uns als Gesellschaft anfangen zu verändern. Und uns da gegenseitig nicht immer mehr in Burnout schieben und dann noch mehr Druck aufbauen, sagen so, boah, also hier diese Lifestyle-Gesellschaft und auch die Generationen gegeneinander ausspielen. Das muss nicht sein, sondern ne, so schön dieses Beispiel von deiner Kollegin, weil sie das so schön benannt hat, so ehrlich benannt hat. Das ist es nämlich ganz oft. Eigentlich triggert das was in uns an. So, ich hat's halt auch nicht leicht, deswegen stell dich doch mal nicht so an. Ja, nein, es ist doch schön. Ich hoffe, dass meine Kinder es an ganz vielen Stellen leichter haben werden und mehr Freiheiten und gegen weniger Widerstände sich durchboxen müssen. Das ist der Grund, weswegen ich das mache, oder? Und wir stehen als Gesellschaft vor so großen Herausforderungen. Die Wirtschaft ist an so vielen Stellen so unter Druck. Da müssen wir doch gucken, wie wollen wir denen eigentlich begegnen? So, dann brauchen wir vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen Umdenken, ein bisschen neue Herangehensweisen und individueller hinzuschauen. Und das ist jetzt nicht, dass das den massiven Aufwand produziert. So, wir beschäftigen uns ja auch so den ganzen Tag damit, uns über die Arbeit zu beschweren. So, die Arbeit, die Energie könnten wir woanders reinstecken, zum Beispiel zu gucken, wie wir sie uns besser gestalten, wie wir Arbeit auch gesellschaftlich eigentlich verstehen wollen.
Du sagst ja, dass unsere größten Stärken oftmals die Dinge sind, die wir total selbstverständlich erachten und die uns so leicht fallen, weil wir sie auch gar nicht wirklich gelernt haben ganz oft, sondern ne, weil sie einfach da sind. Wie finden wir die denn dann?
Also am besten natürlich einen Test machen, aber einen guten Test. Nein, mein Test. Klar. Dafür habe ich den entwickelt, weil wir selber sehen sie ja nicht. Aber einsteigen kann man mal an der Stelle, wo bekommst du Komplimente von anderen, positive Rückmeldungen von anderen und sagst selber, boah, das ist ja nichts Besonderes. Das kann auch jeder. Es ist doch selbstverständlich. Weil das ist halt nicht selbstverständlich für jeden. Es ist für dein Gegenüber in dem Moment nicht selbstverständlich. Deswegen sagen die das, weil sie selbst es nicht so leicht gekonnt hätten. Und oh, da gibt es eine Million Beispiele, warum wir in diesem Beispiel, ne, hältst du eine Präsentation, jemand sagt dir, boah, das hast du richtig souverän gemacht und du denkst so, nee. Habe ich überhaupt nicht. Wenn du wüsstest, wie es in mir aussah, dann würdest du dieses Kompliment nicht machen. Und dann hören wir das Kompliment gar nicht. So, aber es ist doch ein Kompliment, dass das bei demjenigen so ankam, obwohl es in mir zum Beispiel ganz turbulent war. Ist ja auch schon mal eine Stärke. Also da viel genauer hinzugucken und Komplimente anzunehmen, hinzuhören, so, okay, wenn der andere das so wahrnimmt, kann ich dem anderen doch nicht absprechen, dass das der andere so wahrnimmt? Weil ganz ehrlich, rein aus Höflichkeit machen die Leute keine Komplimente, wenn sie es selber nicht so sehen. Das Nein, sondern weil derjenige das wirklich so sieht. Also dahin zu gucken, aber ja, für die eigenen Stärken sind wir blind. Also selbst wenn man dann, na, kennen bestimmt auch viele, die schon mal so Stärkentests oder so gemacht haben oder eben, ja, aber so eine tolle Stärke ist das jetzt auch nicht. Hätte ich in der Stärkenlotterie gerne auch was anderes genommen, weil halt jede Stärke ja auch eine Schwäche hat. Und je nachdem, wie man selbst auch geprägt ist, sind viele halt so geprägt, eher auf die Schwäche davon zu gucken und dann die Stärke aber wegzudividieren. So, nee, nur weil auch eine Schwäche drin steckt, heißt es das nicht, dass das andere eine Stärke ist. Und die ist auch nicht kleiner deswegen. Das ist eine Stärke, sehr empathisch zu sein, auch wenn ich dann harmoniebedürftig oder konfliktscheu bin. So, da steckt aber ganz viel Stärke drin. Dann sind wir wieder bei der Frage, wo hilft es mir? Aber so, das ist ein guter Startpunkt, hinzugucken, was sind die Dinge, die mir Freude machen, so warum machen sie mir Freude, in welchen Aufgaben kann ich total aufgehen oder auch privat. Was schätzen andere an mir? Und dann einfach mal, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwerer, aber den Mund halten sozusagen und versuchen wirklich hinzuhören und anzunehmen, dass das wirklich eine Stärke ist. So was, wenn das wirklich so ist, dass ich die Präsentation richtig gut gemacht habe? Was, wenn der andere recht hat damit? Ja? Dann fängt schon an, sich in einem was zu bewegen.
Ein Satz, den ich ganz gerne nutze. Also ich habe ihn mal von der Lea Sophie Kramer gehört, aber ich glaube, er geht auf jemand anders zurück. You can't compete with someone having fun. Und das ist ja auch ganz oft so, ne? Also du kannst mit niemandem konkurrieren, der einfach Spaß und Freude hat oder auch dieses Folge deiner Leidenschaft. Und ich frage mich, wann ist das eigentlich ein schlechter Rat? Und wann sorgt das vielleicht sogar dafür, dass wir so ein bisschen Realitätsverweigerung leben? Uns nur um die Selbstverwirklichung geht. Wie guckst du da drauf? Ist das überhaupt möglich?
Ja, also das ist ja im Prinzip auch diese Diskussion. Sind wir nicht eigentlich naiv, wenn wir sagen, wir wollen Spaß an der Arbeit haben, wollen wir dann nicht wirklich leisten? Da steckt ja in der Tiefe schon diese Diskussion drin. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also Arbeit und Vergnügen können eigentlich nicht zusammengehören. Sondern Arbeit ist ja, kommt, glaube ich, aus dem Altdeutschen und bedeutet da Mühsal. Also das haben wir schon sehr tief in unserer deutschen Identität drin. Ich würde noch mal einen anderen Aspekt dazu nehmen. Und zwar, es macht einen Unterschied, habe ich Spaß oder Erfüllung oder Freude an dem, was ich tue. Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass mir alles Spaß macht, was ich den ganzen Tag zu tun habe, aber es erfüllt mich und ich habe Freude daran. Und das ist was anderes. Also manchmal haben wir vielleicht nicht so diesen ganz kurzfristigen Spaß an dem, was ich jetzt tue, aber wenn ich darin einen Sinn sehe und weiß, wofür ich das tue, dann gibt es mir mehr, als ich reinstecke. Und ich glaube, darum geht's. Und wenn wir halt auf dieser Ebene bleiben, zu sagen, boah, die wollen alle nur Spaß und nur Selbstverwirklichung, es geht am Ende nur um sie selbst. Ja und nein, weil wenn wir uns selbst verwirklichen, dann bedeutet das ja eigentlich, es steckt ja in dem Wort schon drin, dass ich das, was in mir steckt, also die besten Stärken, die ich zu geben habe. Die will jetzt wissen, gleichzeitig auch die sind, die mir am leichtesten fallen und am meisten Freude machen. Dass ich die der Welt zur Verfügung stelle, also ich verwirkliche sie, ich bringe sie in die Wirklichkeit und bewirke damit etwas. So, da haben wir doch alle was davon. Es hat doch gar niemand was davon, wenn sich jemand nicht selbst verwirklicht. Und das ist nicht egoistisch, sondern das, also es ist, manchmal ist es egoistisch, in dem Job zu bleiben und in diesem Unglück zu bleiben, weil niemand anderes hat was davon. Wird eine Stelle frei für jemanden anders, der mehr Freude dran hat. Wir strahlen wieder aus, diese Freude an dem, was wir tun. Das steckt auch andere an, genauso wie die schlechte Laune ansteckt. So, ja, ich finde den Satz cool. You can't compete with someone having fun.
Gibt es eigentlich sowas wie zu viel Veränderung oder immer wieder das Nächste? Und wann ist es vielleicht auch mal sinnvoll zu bleiben?
Also es gibt Menschen, die wechseln alle 1,5, 2 Jahre ihren Job und empfinden das selbst auch manchmal als zu viel. Oder das Umfeld spiegelt es wieder. So, wir sind manchmal auch so geprägt. So, musst du mal bei einer Sache bleiben. Das ist doch, das kann ja nicht ganz stimmen, wenn du jetzt die ganze Zeit wechselst. Für manche ist das aber genau richtig. Für manche ist das die Art und Weise, wie sie eine Zutat in ihr Leben holen, die sie brauchen, nämlich viel Abwechslung, immer wieder was Neues, neue Herausforderungen. So, why not? Nur weil unser gesellschaftliches System da vielleicht irgendwie einen Blick drauf, meine Güte, kackegal. Wenn dich das glücklich macht, wundervoll. Es gibt Menschen, die brauchen viel Veränderung, die lieben viel Veränderung. So, und wenn man es durch Jobwechsel, durch viel Veränderung innerhalb des Jobs, egal, in Unternehmensberatung habe ich ja im Prinzip das innerhalb eines Jobs, so, oder in vielen anderen Jobs auch, wo wir viel projektbasiert arbeiten mit unterschiedlichen Unternehmen, vielleicht sehr unterschiedliche Projekte, da schaffe ich mir viel Abwechslung innerhalb meines Jobs. Aber es gibt Menschen, die brauchen nicht so viel Veränderung, die wollen auch nicht so viel Veränderung. Und das ist gleich gut. Wir brauchen auch bitte Menschen, die das, was da ist, erhalten wollen und operativ voranbringen wollen. So bei mir im Persönlichkeitstest ist es die Tanja Tellerrand, die viel Veränderung möchte und braucht und darin voll aufgehen kann. Und die Betty Bodenständig, die halt sagt so, Beständigkeit ist auch gut und wichtig. Wir müssen auch nicht jedem neuen hinterherlaufen. Und wir brauchen doch beides. So, aber es ist hoch individuell, was dann für jemanden zu viel Veränderung ist. Und manchmal fordert es jemanden halt auch heraus, eine Veränderung einzugehen, wenn wir von unserer Persönlichkeit noch zusätzlich nicht so veränderungswillig sind. Dann kostet einfach eine Veränderung noch mehr Kraft, obwohl sie trotzdem nötig wäre. Und dann darf man einfach, glaube ich, ganz achtsam und sensibel mit sich sein. So, ich hatte mal eine Kundin, die hat dann gesagt, sie das in ihrem Persönlichkeitsprofil gesehen hat und gerade Job gewechselt und Wohnort gewechselt, so viele Sachen auf einmal kamen. Sie gemeint, jetzt weiß sie, das kostet sie einfach mehr Kraft als manch andere und sie muss das nicht einfach so schnell abhaken können. Das ist in Ordnung. Für sie ist jetzt gerade Umorientierungsphase sozusagen, Umgewöhnungsphase, wieder neu Einfindungsphase und das dauert bei ihr halt 1, 2 Monate und dann weiß sie aber auch, dann geht's wieder. Und für sie ist es so und das war jetzt eine wichtige Veränderung und die wollte sie auch, aber die kostet sie einfach mehr Kraft und dann geht sie da achtsam mit sich um. Und ich glaube, das dürfen wir dabei zu viel Veränderung auch lernen. Wie viel Veränderung will ich eigentlich? Warum möchte ich eine Veränderung? Und wo traue ich mich nicht, eine Veränderung einzugehen, weil ich Angst habe? Oder weil mein Umfeld das vielleicht nicht so befürwortet. Und dann für mich selber Entscheidungen zu treffen, was ist für mich jetzt gerade das Richtige?
Ja, und ich glaube auch diese Reise, die du da mit deinen Klienten machst und auch mit deinem Buch vorstellst, die ist so unheimlich wertvoll, auch generell in unserer Gesellschaft, in der wir irgendwann mal angefangen haben, Andersartigkeit zu bekämpfen. Wenn ein Mensch anders ist oder anders denkt oder was anderes braucht, dann ist das erstmal, ich muss den irgendwie überzeugen von meiner Wahrheit, damit ich mich wieder richtig fühle. Und ich glaube, wenn man einmal so seinen eigenen Kompass gefunden hat und auch sieht, wie viel Andersartigkeit in anderen Menschen drinne steckt, hat man auch einfach wieder so ein Aufatmen, so eine Akzeptanz für sich selbst und gleichzeitig eben auch diese emotionale Freiheit, den anderen so sein zu lassen, wie er ist und dem genauso zu gestehen, dass das völlig in Ordnung ist, welche Potenziale er mit sich bringt, welche Stärken er mit sich bringt und wie er sein Leben leben möchte, welche Ziele er hat und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein schönes Bild, was einfach ein ganz wichtiger Beitrag ist in unserer Welt, wie sie gerade ist, in dem Miteinander, was wir brauchen, auch wenn im Außen jetzt so viel Veränderung ansteht, sich das eben auch im Innen zu erlauben.
Ja, gerade auch in diesem Kontext Selbstverwirklichung so negativ zu sehen, ne? So ist das egoistisch. Nee, am Ende haben wir alle was davon, weil eben genau, wenn ich es bewusst tue, aus einer Achtsamkeit mir selbst gegenüber, dann führt es eben dazu, dass ich anderen diesen Raum auch anfange zu geben, dass ich auch mehr Achtsamkeit mit anderen erlebe. Deswegen Selbstbewusstsein ist eigentlich eine Grundlage für echte Verbindung in allen Kontexten, beruflich wie privat. Und sich anzufangen, die eigenen Bedürfnisse mehr wahrzunehmen und mehr ernst zu nehmen und auch für die einzustehen, Grenzen zu setzen, wo man Grenzen braucht, den eigenen Weg zu gehen, schafft viel mehr Verständnis auch für andere wieder. Und ja, die anderen finden das manchmal nicht gleich von Anfang an gut. Das ist auch in Ordnung. So für viele ist das vielleicht an manchen Stellen auch noch neu, die wir dann in unserem Umfeld haben. Aber das ist dann auch in Ordnung. So muss ja nicht jeder verstehen, warum du was auf eine bestimmte Art und Weise tust. Aber ich glaube auch, wir würden in einer anderen Gesellschaft leben, wenn das zur Selbstverständlichkeit würde.
Hast du noch Zeit für eine Abschlussfrage?
Ja, aber gern.
Dann machen wir auf jeden Fall nochmal die Zwischenfrage. Wo finden wir denn dein Buch? Sag gerne nochmal den Titel, dass man das Buch findet. Ihr findet natürlich auch den Link in den Shownotes. Da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, falls ihr jetzt irgendwie im Auto sitzt und es hört. Aber einfach, dass wir es schon mal gehört haben und dann zuordnen können.
Endlich ein Job, der zu mir passt, wie du Erfüllung im Job findest, beruflich vorankommst mit einem Arbeitsplatz, an dem du dein volles Potenzial entfalten kannst. Es ist auch ein kleiner Persönlichkeitstest direkt im Buch schon mit drin. Das heißt, wer direkt loslegen will, es ist wirklich so aufgebaut, dass man sofort loslegen kann und da wirklich auch durchgeführt. Es ist für mich, es ist wie ein Reisebegleiter auf unserer Karrierereise oder auch ein bisschen auf dem Abenteuer des Lebens, dass man immer wieder auch rausholen kann, um für sich selbst so eine Standortbestimmung zu machen, zu gucken, den Kompass nochmal neu auszurichten und zu gucken, in welche Richtung darf es für mich weitergehen oder wo kann ich was für mich anpassen. Und ihr findet es überall. Von Amazon, Thalia, bei eurer Buchhandlung. Wenn sie es nicht da hat, fragt nach und lasst es euch bestellen, weil ja, und kauft es und schenkt es eurem Umfeld. Weil ich glaube, wir dürfen diesen Dialog über Arbeit verändern. Und wenn du merkst, du hast Leute in deinem Umfeld, die immer wieder sich über ihre Arbeit beschweren, dann erst recht. So, guck mal, wir können was dran ändern. Vielleicht wollen sie es im ersten Moment, wer weiß. Aber vielleicht sind sie eben genau dankbar, weil es eine Möglichkeit bietet, wie kann ich das Ganze jetzt auch angehen? Wo kann ich ansetzen? Das, was ich hier in dieser Situation ganz am Anfang beschrieben habe. Ich wollte ja was verändern, aber ich hatte überhaupt nicht den Plan, erstens, dass ich was verändern kann und dann noch, wie ich was verändern kann. Und ich erlebe so viele, die diesen Frust kennen. Und manchmal ist der leiser und manchmal ist der lauter und manchmal gibt es den schon lange und manchmal noch nicht so lange. Aber wir müssen ja nicht warten, bis es so richtig schlimm geworden ist. Bitte nicht, sondern das darf ja, wir dürfen ja immer wieder für uns selber gucken, ist es so, wie es gerade ist, für mich eine 10 von 10. Und wenn es das nicht ist, also ich glaube, das ist es nie ganz, wir können immer uns weiterentwickeln, unsere 10 von 10 entwickelt sich ja auch mit uns weiter, dann kann ich hingucken, okay, was bräuchte ich denn für ein, zwei, drei Pünktchen mehr? Und wo setze ich da an? Und genau dabei begleitet dieses Buch, sich selber besser kennenzulernen, die eigenen Stärken und Werte besser kennenzulernen und Schritt für Schritt sich sein Leben und sein Arbeiten so zu gestalten, wie es einen wirklich erfüllt.
Danke dir erstmal dafür. Ist noch irgendwas offen geblieben, was dir gerade noch wichtig ist, inhaltlich, zu dem, was wir bisher besprochen haben?
Wir haben über so viel gesprochen. Liebe Julia, es ist mir eine ganz große Freude, dass ich heute hier in deinem Podcast zu Gast sein durfte. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und wenn ihr mögt, schreibt mir gerne auf Instagram oder auf welchem Kanal ihr mich findet, LinkedIn. Teilt mit mir, was ihr aus diesem Gespräch für euch mitgenommen habt oder auch was ihr aus dem Buch für euch mitgenommen habt. Weil das ist immer natürlich total spannend. Deswegen machen wir ja hier solche Podcast-Gespräche, zu inspirieren, anzustoßen. Und dann bin ich gespannt, was es in deinem Leben als verändern wird.
Dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, gibt es eine Sache auf deiner eigenen Bucketlist oder vielleicht eine Sache, die du auf deiner Bucketlist hattest und sie schon abgehakt hast, von der du sagst, das wäre auch eine wertvolle Erfahrung für die Zuhörerinnen?
Das ist eine schwere Frage, weil was für mich wertvoll ist, muss ja nicht für den Zuhörer auch wertvoll sein oder die Zuhörerin. Aber dann sage ich mal, dieses Gefühl, wenn du selbst irgendwie nochmal eine Ebene tiefer verstehst, wie wertvoll das ist, was du kannst und wer du bist. Weil ich glaube, es ist für mich so wie so eine Zwiebelschicht, dass wir manchmal so an der Oberfläche verstehen, ja, okay, das, was ich kann und das, wer ich bin, ist schon ganz in Ordnung. Aber ich erlebe für mich, wie ich so Jahr um Jahr, mit dem ich mich damit beschäftige, immer wie nochmal eine Ebene tiefer verstehe, wow, das, was ich kann und wie ich bin, das ist was Besonderes. Und das erlebe ich bei meinen Kunden eben auch, wenn man das so wie nochmal eine Ebene tiefer fühlen kann. Das ist was so Besonderes. Und dieses Gefühl, das wünsche ich jedem, der hier zuhört.
Danke dir, liebe Jenna, für deine Zeit, für deine Einblicke und vor allem auch, dass du dieses Thema in die Hand genommen hast und mit einem Buch in die Welt bringst. Es ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich kann mir vorstellen, dahinter steckt einiges an Zeit, Aufwand und auch Emotionen und Achterbahn. Und deshalb danke, dass du das mit der Welt teilst und dass du losgehst. Ja, für einfach mehr Zufriedenheit im Job. Ich glaube, das tut allen gut. Danke dir von Herzen.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du bis hierhin dabei warst. Wenn du jetzt gemerkt hast, du willst auch tiefer in das Thema Emotionscoaching und auch Umgang mit deinen Emotionen eintauchen, dann schau jetzt in die Shownotes und melde dich gerne zu einem meiner kommenden Workshops oder zu einem kommenden Demo-Coaching an. Ich freue mich sehr auf dich. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.